Herzlich willkommen bei Viertelpause, dem Hockey-Podcast. Mit Chris Faust und Sören Wolke. Produced by Upchoice. Und damit herzlich willkommen zurück bei Viertelpause, eurem Hockey-Podcast. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, die eine Woche Pause, die hat uns gut getan. Herzlich willkommen erstmal, lieber Chris.
Hallo zusammen.
Das Problem an der Woche Pause ist aber, es haben sich so viele Themen angesammelt, dass ich gar nicht weiß, wie wir das alles unterbringen wollen in dieser Folge. Aber wir werden natürlich unser Bestmögliches tun. Und ich würde sagen, Chris, wir starten direkt mal rein. Jetzt würde wahrscheinlich der normale Hockey-Liebhaber denken, Faust Wolke, die starten jetzt rein mit der Pro League, Danas Honamas in Argentinien. Aber es hat sich am Sonntag ein Thema aufgetan, Chris, ja, was bei Social Media und allgemein in Hockey Deutschland große, ich möchte nicht sagen riesige Wellen geschlagen hat. Und zwar die MU16 Deutsche Meisterschaft in Elmshorn. Und zwar, Chris, das Finale zwischen dem Harvestuder THC und den Zehlendorfer Wespen. Ich würde sagen, möchtest du vielleicht erstmal kurz die Chronologie der Ereignisse zusammenfassen?
Ich war erstmal völlig erschüttert, weil ich am Sonntagnachmittag als treuer SGE-Fan im Block stande und dachte mir, was findet denn gerade in meiner Hosentasche statt, ohne zu wissen, was sich gerade zutrug in dieser Hockeyhalle. Und ja, dann war mal für 24 Stunden die Welt mal wieder anders. Und da denkst du auch immer so von wegen, ja, also puh, hast ja schon viel erlebt, der wird nicht so viel kommen, aber dann das Ding ist natürlich hart. Die Zusammenfassung, ja, lass es uns irgendwie zusammen machen.
Ja, dann würde ich sagen, wir schauen einmal schnell drauf. Also die Wespen sind wirklich bis zum Finale durchmarschiert, haben alle drei Gruppenspiele klar für sich entschieden mit 17-5 Toren. Das Halbfinale gegen den Mannheimer HC mit 5-0 für sich entschieden. HTHC ist da Gruppensieger geworden mit 6 Punkten, punktgleich mit Mannheimer HC, und hat sich dann im Halbfinale gegen den Düsseldorfer HC mit 7-6 nach Shootout durchgesetzt. Also HTHC gegen Wespen im Finale, da führte der HTHC, die Wespen drehten das Spiel, HTHC glich aus und im dretten Viertel gingen die Wespen mit 3-2 in Führung. Und dann, ja, so 30 Sekunden, 35 Sekunden vor Ende gibt's tief links im Kreis vom HTHC dann die Strafecke für die Zehlendorfer Wespen. Bei der ersten Ecke dann, ich glaube, da sind dann noch so 10 Sekunden auf der Uhr, läuft der HTHC zu früh raus und dann sieht es irgendwie so aus, als ob ein Pfiff kommt, zumindest die Wespen jubeln und die Bank rennt aufs Feld. Aber die Ecke muss ja noch ausgeführt werden. Und der eine Schiedsrichter geht zum anderen, die besprechen sich kurz und auf einmal wird die Ecke umgedreht. Es gibt Strafecke für den HTHC, die treten an, die erste wird abgewehrt, die zweite ist dann drin, es gibt Shootout und das gewinnt dann der HTHC. Wir haben uns die Szene, uns ist das Video zugespielt worden, vielen Dank an der Stelle, mehrmals angeguckt und haben uns beraten lassen auch von Schiedsrichtern. Und der Pfiff, Chris, das können wir so jetzt konstatieren, das hat der DHB mittlerweile ja auch zugegeben, ist falsch gewesen. Also die Ecke hätte es für den HTHC in keiner Welt geben dürfen. Erstmal, lass uns drüber reden, HTHC Deutscher Meister, dann wir haben viel Post von euch bekommen. Vielen Dank erstmal an der Stelle, an euch alle da draußen, dass ihr da auch an uns denkt dann direkt. Und natürlich hatten wir das Thema auf der Uhr. Es war klar, da passiert was. Wir haben auch von den Wespen ein Statement bekommen, die gesagt haben, sie möchten sich erstmal nicht äußern, sie möchten da erstmal noch die Beratung abwarten. Und dann haben wir ja noch ein paar Stunden, bevor es so richtig losging, schon die Mitteilung bekommen, es wird zwei deutsche Meister geben, Chris. Der DHB hat die Zehlendorfer Wespen am grünen Tisch zum zweiten deutschen Meister erstmal geehrt. Generell, ich weiß gar nicht, wo wir so richtig anfangen wollen. Vielleicht starten wir damit rein, Chris. Wie bitter ist das für die Wespen, dass du, ich meine, du warst ja trotzdem 24 Stunden in diesem Loch. Das bringt dir ja auch keiner wieder.
Ja, du hast vollkommen recht, man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Also erstmal vielleicht, du kannst die Ecke gar nicht geben, wegen Wechselfehler ist ja Quatsch, du darfst ja bei einer Ecke überhaupt nicht wechseln. Also zunächst mal, die zwei Kerle, die das entschieden haben, die tun mir einfach leid. Peng, Ende aus. Das sind am Ende des Tages auch die zwei ärmsten Schweine in dem Spiel. Jungs, Kopf hoch, weiter. Ihr werdet wachsen mit dem Ding, keine Frage. Jetzt tut's weh, aber heute ist wahrscheinlich schon besser als am Sonntag. Wer mir halt wirklich leid tut, du hast es eben schon gesagt, sind die Wespenboys, das Momentum des Abpfiffs, der Ekstase, der Wimpelübergabe, der ICE-Heimfahrt, die Auseinandernahme des ICEs, dreimal vom Schaffner fast rausgeschmissen, scheißegal, blauer Wimpel. Welcome im Clubhaus, Clubhaus abreisen, Lebensmittelauswurf, was man halt so macht an so einem Meisterabend, ja, das ist natürlich schwierig. Auf der anderen Seite bin ich wirklich überrascht, doch über die Größe des DHBs zwei Meister auszusprechen, quasi wie du schon sagst, am grünen Tisch. Der DHB-Präsident war auch in der Halle, hat dann auch noch eine Ansprache gehalten, hat dann auch die Wespen drum gebeten, das zu akzeptieren. Auch erstmal Respekt für die Wespen, dass die nicht ausgetickt sind. Ich habe mir nur gedacht, wenn da drei aggressive Rechtsanwälte gewesen wären bei den Wespen von Vätern und denen wäre die Schnur gerissen, wäre die Nummer ganz anders ausgegangen. Gibt es leider auch genug Beispiele dafür. Völlig skurrile Geschichte. Ja, also es gibt für mich mehrere Aspekte. Ich hatte mal in der Sendung vorher erwähnt, ich hatte sowas auch schon mal als Betroffener bei einem EHF-Turnier. Da stand der Umpire-Manager neben mir. Wir haben beide den Fehler des Schiedsrichters erkannt, der eklatant war, ähnlich wie diese Geschichte. Und der Umpire-Managerin sagte zu mir, die im Funk war, ich darf nicht eingreifen. So, jetzt kommen natürlich, haben auch gesagt, Chris, ihr müsst mal drüber reden, die müssen die Spielordnung ändern, es muss ein Kampfbericht geben oder es muss ein Overruling von Turnierleitung / Umpire-Manager bei so bedeutenden Turnieren drin sein. Ist eine Haltung, ja. Sonntagmorgen war ich bei der B-Mädchen-Endrunde in Hessen, die schießen eine Ecke, der Ball geht auf das Mädchen auf der Linie, ein Schläger fällt auf den Fuß mit Minusgeschwindigkeit, kuddelt ins Tor. Was pfeift die Schiedsrichterin? 7 Meter. Geht der 7 Meter rein? Nein. Verlieren sie deswegen das Spiel? Ja. Was willst du machen? Alle stehen draußen und denken sich, oh mein Gott. Das sind so Fragen, was kann man machen? Bewegt man sich mit Overruling? Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist, wir sagen immer Tatsachenentscheid. Es war eine Tatsache. Es ist aber jetzt aufgrund der Schwere am Ende des Tages doch overruled worden, was der Fairness halber für mich fein ist. Nochmal, Wespen, ist der HCHC ein wahrer deutscher Meister, Sören? Ja, nein, vielleicht. Am Ende des Tages ja. Wir könnten Stunden drüber reden. Jetzt kommst du mal.
Weil wir sind nicht ganz einer Meinung. Wir haben das Ganze gestern schon in Vorbereitung auf diese Sendung auch uns schon ausgetauscht natürlich. Ich bin bei dir, dass das tatsächlich mich selber überrascht hat, dass der DHB diese Größe besitzt, wie du es genannt hast. Nichtsdestotrotz bin ich ganz ehrlich, ohne die Spielordnung komplett zu kennen, ist es für mich schlicht unmöglich, ein Ergebnis, bei dem jemand gewonnen hat, umzukehren und zu sagen, nee, ihr seid beide Deutscher Meister. Es ist für mich nicht vereinbar. Und liebe Wespen, ich bin ganz ehrlich zu euch, ihr seid Deutscher Meister. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass der HTHC nicht Deutscher Meister ist, aber wir haben das auch hin und her diskutiert. Du spielst diese Szene 100-mal durch ohne Schiedsrichterfehlentscheidung. Und nochmal an die beiden Jungs, die das Spiel gepfiffen haben, Kopf hoch. Jedem passiert im Leben irgendwas, wo man sich danach denkt, ach du Scheiße. Ja. Und man wächst da dran und das ist völlig in Ordnung. Nichtsdestotrotz, spielst du das 100-mal weiter, wird 100-mal, wenn 100-mal die Wespen Deutscher Meister und nicht ein einziges Mal der HTHC, zumindest ist mir kein Szenario bekannt. Und da sind wir bei dem Thema, wo ich sage, okay, du sagst, es gibt zwei deutsche Meister, aber eigentlich sind es nur die Wespen. Und das ist so ein Thema, jetzt overrulst du, wie du sagst, die Spielordnung, du schmeißt ja alles über den Haufen.
Nein,
du schmeißt das Endergebnis,
so.
Du schmeißt
so,
das Endergebnis
jetzt, ja.
Über den Haufen.
Aber die Spielordnung zu ändern, fände ich eine gute Geschichte.
Ja, aber total, bin ich total bei dir. Aber in diesem Moment, jetzt gerade, schmeißt du die Spielordnung über den Haufen, du schmeißt das Endergebnis über den Haufen, du sagst jetzt einfach, so ist es. Und das finde ich irgendwie ein bisschen.
Ist eine emotionale schwierig. Entscheidung. Das ist jetzt keine Entscheidung, die auf der Sachebene ist.
Ja? Und da sind wir jetzt bei einem nächsten Thema, was mich echt ein bisschen, ja, fragend hier zurücklässt, weil ich sage auch, wir sprechen auf so vielen Ebenen und ich kann es ja mittlerweile selber kaum noch hören, über Professionalisierung im Hockeysport. Und es ist ein Thema, wo ich dann sage, okay, in anderen Verbänden, ich bin ganz ehrlich, stell dir mal vor, Fußball-Bundesliga U18, da passiert sowas, da sagst du doch auch nicht, ja okay, es gibt zwei deutsche Meister. Das passiert nicht, es geht nicht.
Komm, hör mir auf mit Fußball, diesen ganzen VAR-Kack da, ich kann es überhaupt nicht mehr sehen. Die sägen ja auch gerade am, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Und das finde ich so schwierig. Also voll Wespen hat es verdient.
Ja, absolut, absolut. Und am Ende des Tages musst du vom HTHC jetzt mal völlig emotionslos, musst du die Ecke erstmal reinschießen und die Coronas haben, das Shootout zu gewinnen. Auf der anderen Seite sind die Wespen-Boys natürlich so gelähmt von der Ungerechtigkeit, dass du natürlich auch da nicht alles geben kannst in so einem Ding. Ja, also, boah, ich hätte einen Heulkrampf gehabt oder weiß der Geier. Also ganz schlimmes Szenario für die Wespenjungs, ja.
Was ich hervorheben möchte an dieser Stelle ist aber auch, die Sportlichkeit und Fairness des HTRC im Nachhinein zu sagen, es ist in Ordnung. Weil das muss ich sagen, aus dieser ganzen anderthalbseitigen Pressenummer oder Mitteilung, die wir da bekommen haben, das ist das, was für mich hängen bleibt. Dieser Sportsgeist, dieser, ja, auch dieses Fairness-Ding miteinander, wobei ich auch sagen muss, das ist auch noch ein Thema, Chris, da müssen wir drüber sprechen, Social Media, ja, über der Grenze, bei aller Emotionen, wie gesagt, ihr merkt ja auch, das ist für uns zwar jetzt auch ein Thema, wo Emotionen auch mit drinstecken, das ging zum Teil unter die Gürtellinie, was da kam, das gehört nicht dazu und das wird dem Ganzen auch nicht gerecht und das ist wieder, sind wir wieder bei einem Thema, was wir auch angesprochen haben, Fehler passieren, wir sind als Podcast-Medium auch dafür da, um über diese Fehler zu sprechen, ihr könnt da auch drüber diskutieren, aber da waren persönliche Angriffe und Angriffe generell mit dabei, die gehen einfach nicht. Und kannst das sollten wir uns auch nochmal merken. Ja.
Wir müssen auch nochmal über Ole sprechen. Ole Ingwersen als Umpire-Manager, der natürlich dann auch da einen riesen Job hatte, das Ding dann da zu verkaufen. Boah, Leute, ey, ganz ehrlich, Hut ab, dass das trotz alledem so friedfertig über die Bühne gegangen ist. Also, und wir haben jetzt die Entscheidung, wir wissen nicht, was passiert. Ja, es wird viel diskutiert. Ich glaube, das ist mal wieder eine riesen Benchmark. Passiert überhaupt was? Wie sensibel ist man für die Zukunft? Was passiert am nächsten Wochenende bei den Mädchenendrunden? Wird die Regel neu ausgelegt, damit sowas nicht missverständlich ist? Stichwort Wechselfehler, zu viele Leute auf dem Platz. Ich hatte vorhin auch noch mit einem Protagonisten telefoniert, der sagte mir auch, in Frankfurt bei der Endrunde waren auch Schlussecken. Da standen hinten auch Unbeteiligte, weil sie besser sehen konnten im Feld statt außerhalb der Bande, obwohl es dann 30 Meter weg war. Ist das auch ein Wechselfehler, wenn es jemand gesehen hätte? Weiß ich nicht, was passiert. Aber das ist mal wieder der berühmte dicke Hund.
Und wir müssen ja auch noch mal ganz kurz was erwähnen an der Stelle. Es wird geschrieben in dieser Mitteilung, dass das nicht als Präzedenzfall dienen soll, Chris. Und ich sage dir trotzdem ganz ehrlich, das wird schwierig zu verkaufen sein in Zukunft, wenn wieder, und da werden wir nicht drum herum kommen, schwerwiegende Fehlentscheidungen, weil es in der Natur der Sache liegt. Wir haben Jugendschiedsrichter, die noch nicht diese Erfahrung haben, wie die ganzen Endrunden-Schiris, die wir ansonsten sehen. Es liegt in der Natur der Sache, vielleicht nicht ganz so krass wie jetzt. Es wird trotzdem passieren. Und dann als DRB zu sagen, das machen wir jetzt hier nicht nochmal, finde ich schwierig.
So, und die Dinger gingen natürlich auch wieder über mein Handy. Bei so Meisterschaften, wo so viel auf dem Spiel steht, müssen Halbfinale und Finale erfahrene Bundesligaspieler pfeifen. Ist eine Meinung.
Du meinst Schiedsrichter. Du meinst
Schiedsrichter. Was habe ich gesagt?
Bundesligaspieler. Bundesligaspieler.
Bundesliga-Schiedsrichter pfeift. Ist eine Haltung. Aber gibt es auch wieder viele Pros und Cons. Wer ist denn gewappnet davon, dass ein Bundesligaschiedsrichter nicht den gleichen Fehler macht? B, wie sollen die jungen Leute hart werden oder erfahren werden, wenn sie diese Erfahrungen nicht machen? Es ist Jugendhockey, es geht nicht um olympische Karrieren, es geht nicht um viel Geld, ehrlich gesagt um gar keins, beziehungsweise du musst welches mitbringen. Also alles schwierig, aber Leute, diskutiert's da draußen, schreibt uns die Wahrheit. Sören, haben wir auch in unserem Vorgespräch gesagt, ist wie immer dazwischen, aber ja.
Bevor uns, weil das leider auch ab und zu mal passiert, Nachrichten erreichen, dass wir das ja so alles nicht sagen könnten, sage ich ganz kurz noch, das ist die Meinung von Chris und das ist die Meinung von mir. Das ist für euch Unterhaltung und ihr könnt da natürlich uns schreiben, dass ihr das nicht so seht.
Klar.
Wir freuen uns da auf einen konstruktiven Austausch einfach auch.
Pressefreiheit, Leute, am Ende des Tages. Aber wir versuchen immer, alles Gesammelte hinzubringen und auch, wie gesagt, denkt nach, diskutiert. Es wird keine Lösung für das Ding geben und wir sind gespannt, was kommt.
Weißt du, wer auch immer nachdenkt und diskutiert?
Wer?
Das ist der gute Tim. Und wir haben eine kleine Änderung nämlich jetzt vorgenommen für die Folge heute. Und zwar haben wir unseren Mann vom Interview-Podcast, Tim Schäflein, heute mit dabei. Der sitzt geführt Luftlinie 25 Zentimeter rechts neben mir und brennt schon jetzt auf seinen Einsatz hier bei uns. Tim, wir haben noch eine kleine Nummer, die wir mit Erstaunen festgestellt haben, als wir mal auf den Ticker geguckt haben. Shootout Wespen HTRC. Erstmal herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, vielen Dank, Sören. Und hi, Chris. Bin ja immer sehr viel aktiv in den sozialen Medien, im Internet, in den Live-Tickern. Und da fallen mir natürlich gewisse Dinge auf. Und letzte Woche hat ein Ding schon Wellen geschlagen, nämlich Fenja Poppe, Feline Poppe, wie auch immer. Diesmal spielt Paul Glander zwei deutsche Meisterschaften an einem Tag.
Ja, und an zwei unterschiedlichen Orten.
Das ist ja wie Charlotte Oldenburg als Feldspielerin von Leipzig und Torhüterin vom BHC im gleichen Spiel. Also
die auch
der Live-Ticker...
Schießt.
Der Live-Ticker funktioniert wohl auch dieses Wochenende noch nicht so richtig.
Genau, weil ganz kurz zur Aufklärung, im Kader beim HTHC U16 und U18 steht zweimal Paul Glander und tatsächlich soll Paul Glander bei der U16 sogar einen Shootout reingemacht haben. Allerdings haben wir das aufklären können.
Mit unserem Freund Maxi Schendl, vielen Dank.
Es handelt sich um den kleinen Bruder von Paul, um Max Glander.
Ja. Genau, also der kleiner Fehler im System. Danke, Tim, erstmal an der Stelle.
Der Chefredakteur, unser altes Trüffelschwein.
Ja, so ist nämlich.
Der findet alles.
Stößt auf alles und bereitet uns alles perfekt vor. Also das ist Wahnsinn. Also auch so ein Ding, Chris, puh, wieder Professionalisierung, zweimal Paul Glander.
Ach ja, komm. Ganz ehrlich, ich möchte mit denen auch nicht tauschen. Ohne Spaß. Die sollen da ihr Ding machen. Ich habe die Woche wieder Sachen gehört wegen digitalen Spielberichtsbogen für die Jugend. Leute, besorgt euch Schnaps. Es werden harte Zeiten auf uns zukommen. Bist du deppert? Ohne Scheiß, ey. Boah, ich bin mal gespannt, was das alles wird. Da ist Max und Paul Glander und eine Torhüterin, die gleichzeitig Ecken schießt für beide Vereine.
Wer keine alkoholischen Getränke verkauft, sondern fantastische Feldhockey- und Hallenhockey-Sachen, ist die Firma Grace. Und da könnt ihr mal vorbeischauen auf grace.de. Da spart ihr mit dem Rabattcode Viertelpause 15%, gerade für die Feldsaison, die ja jetzt fast schon in den Startlöchern steht. Also es sind ja, glaube ich, nur noch 4 Wochen, bis das erste Spiel in der Rückrunde losgeht, Ende März. Da könnte man sich ja vielleicht schon mal ein bisschen eindecken und den einen oder anderen Schnapper machen. Und das wird definitiv zum Schnapper mit dem Code Viertelpause. Den Link dazu findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes. Wir machen weiter, weil es war ja nicht nur diese doch recht, ich nenne es mal, intensive U16, die gespielt hat. Nein, es gab auch noch die U14, also die etwas U18. Jüngeren und die U18 natürlich auch. Aber wir starten erstmal noch rein mit den etwas jüngeren Boys und ja, da gab es relativ klare Favoriten nach den Gruppenspielen. HTHC und Clipper haben ihre 3 Gruppenspiele allesamt gewonnen. Am Sonntag hat sich der HTHC dann durchgesetzt mit 3:0 gegen den MSC im Halbfinale und Clipper mit 2:1 gegen den DTV. Und somit war klar, es gibt ein Hamburger Endspiel. Mal wieder war der HTHC mit dabei. Mal wieder ging es relativ eng zur Sache. Aber am Ende hat sich der HTHC durchgesetzt. 3:2 Tore von John Odewald und Tim Green. Und das Siegtor dann ebenfalls von Tim Green in der 42. Minute. Für Clipper trafen Peter Linden und Hugo Lindemann. Glückwunsch an HTHC.
Ja, HTHC mal wieder. Die machen halt einen guten Job da und trotzdem Hut ab. Clipper, die machen da auch seit Jahren sehr gute Arbeit. Grüße gehen raus an Paddy Müller, der da unheimlich viel Basisarbeit gemacht hat. Alter Schweizer, früher Alster, jetzt lang bei Clipper. HTHC ist halt eine Bank und wir schauen mal, was kommen wir später noch hinzu, was das für die nächsten Jahre auch für die erste Herrenmannschaft vom HTHC bedeutet. Die haben jetzt ein bisschen die Politik geändert und haben jetzt auch beim Europacup ganz viel mit jungen Leuten gespielt in den zweiten 5, also erste 5 Körper und Co. Zweite 5 wirklich junge Leute und das ist sehr beeindruckend. Wenn die den Weg gehen, finde ich das fein. Wir kommen zur U18.
Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und die Frage war bei der U18. 3 Titel nach Hamburg. Und es war ein Hamburger Team im Finale, Chris. Nämlich der Club an der Alster. Die haben sich im Halbfinale mit 2:1 gegen Gladbach durchgesetzt. Und der MSC mit 4:2 gegen die Wespen. Spiel um Platz 3 hat dann Gladbach mit 4:2 gegen die Wespen gewonnen. Und das Finale war auch hier sehr, sehr eng. Und zwar, es ging bis zum Penalty-Schießen. 2:2 stand es dann nach der regulären Spielzeit. Milan Kos hatte da dann getroffen für den MSC. Am Ende dann Benedikt Geier beim Münchner SC mit einem super starken, eingehängten Penalty, wo er sich dreimal um die eigene Achse dreht. Absoluter Wahnsinn. 1080.
So viel Skateboard, McTwist oder?
Das klingt auch nach einem 1080-Grad-Penalty. Nichtsdestotrotz, der MSC wird am Ende dann deutscher Meister und Alster geht am Ende leer aus. Also am Ende 2 Titel gehen nach Hamburg, einer nach Berlin, einer nach München. Ist doch eigentlich eine schöne Aufteilung. 4 Titel bei 3 Endrunden.
Voll gut, finde ich.
Ja, für den MSC natürlich echt eine super coole Nummer dann auch, weil wirklich U18-Titel, das ist ja schon gerade auch im Hinblick auf die Bundesliga schon sehr, sehr wichtig und auch ein gutes Zeichen für die Zukunft.
Ja, gut, man muss natürlich jetzt schauen, inwieweit du die guten Leute beim MSC in München behältst. Kleiner Insider vom U21-Weltmeister Nikas Behrens, der kleine Bruder Morten Behrens, auch mitgespielt und auch immer ordentlich getroffen, war lang verletzt. Ist auch schön, wenn die Jungs dann zurückkommen und sich damit belohnen. Ich finde das fair. Harry Fritscher hat die gecoacht, der auch erster Herrn Trainer ist vom MSC. Also auch da Glückwunsch. Und MSC, wie gesagt, sehr beeindruckend. Hatten alle 3 deutsche Meisterschaft von den Jungs besetzt. Eine zwar nicht so erfolgreich, aber egal. Und die Mädchen werden wir auch dreimal sehen am Wochenende vom MSC.
Das ist so eine
wunderbare Überleitung.
Wunderbare Überleitung. Dann schauen wir doch mal auf die deutschen Meisterschaften in der Jugend weiblich und starten rein mit der U14, die jetzt am Wochenende anstehen. Und da gehen wir einmal durch, wer denn da alles mit dabei sein wird. Bei der Nordostdeutschen haben sich durchgesetzt der HTHC auf Nordost 1, der BRC ist Nordost 2 und das ja meistens oder das immer spannendste Spiel bei Nordostdeutschen Meisterschaften ist das Spiel um Platz 3 und um das letzte deutsche Meisterticket hat sich Clipper mit 6-5 nach Shootout gegen MTV Braunschweig durchgesetzt. Im Süden sind dann mit dabei der Nürnberger HTC, der hat das Finale gegen SC Frankfurt 80 gewonnen. Die sind aber natürlich auch mit dabei und der München SC, die haben das Spiel um Platz 3 gegen HC Ludwigsburg gewonnen. Im Westen fährt Ulnost Mülheim.
Oh, Mülheim auf eine deutsche Runde.
Ja. Endlich mal. Ja.
NHDC, Julia Felsner, Trainerin, Hut ab. Die waren lang nicht am Start, vor allen Dingen auch nicht mit den Mädchen. Das ist mal wieder wirklich eine schöne Entwicklung, weil HGN hat ja die letzten Jahre da irgendwie das Frauenhockey gefühlt mehr geruled in Nürnberg. Natürlich der MSC wieder. Und im Norden, ja, nichts gegen Clipper, aber MTV Braunschweig, ein Classic-Club, schade. Denen hätte man es auch mal wieder gegönnt, auf einer Deutschen zu sein. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin ja immer für die Kleinen.
Und aus Berliner Sicht natürlich auch cool, dass der BHC da mit dabei ist. Wir machen weiter bei der U16. Der HTHC war hier extremst dominant. Jedes Spiel gewonnen. Zweiter wird Clipper. Wir haben es ja gerade schon gesagt, die muss man einfach mal hervorheben. Die machen eine mega Arbeit. Die Herren sind ja auch hoch in die erste Liga in der Halle. Also das ist richtig stark. Und der UHC Hamburg wird Dritter. Nordost 3 fährt somit zu der Deutschen, weil die sich gegen die Wespen durchsetzen. Im Süden Mannheim verliert das Finale gegen den Münchner SC, also der MSC Süd 1, der MAC Süd 2 und Süd 3 auch Sieg nach Shootout für Ludwigsburg. Die haben sich gegen ESV München durchgesetzt und das ist besonders hart, weil ESV schon 2-0 geführt hat.
Jo, Ludwigsburg auch immer wieder dabei in den letzten Jahren. Ja.
Und du hast gerade schon gesagt, Mülheim bei einer Deutschen, das können wir sogar auf 2 stellen, denn die Mülheimer U16-Mädels sind West 1, haben sich gegen den DHC durchgesetzt. Das verspricht eine ziemlich spannende Endrunde zu werden.
Auch lustig, die hängen die Jungs gerade durch und jetzt kommen die Mädchen in Mülheim.
Und damit ist natürlich die spannende Frage, wie das weitergeht, dann auch bei der U18. Und bei der Nordostdeutschen waren beide Halbfinals im Shootout. Der HTHC hat das mit 2-3 verloren gegen Alster und die Wespen mit 3-4 im Berlin-Zehlendorf-Süd-Gipfel-Derby mit 3-4 gegen den BHC. Am Ende dann also Alster als Nordost 1, BHC, Nordost 2 und die Wespen schlagen den HTHC im Spiel um Platz 3 und sind damit Nordost 3.
Also HTHC nicht auf der Deutschen, krass.
Ja, und das bei U18, das ist tatsächlich schon sehr überraschend. BHC auch insofern besonders spannend. Die haben ein sehr, sehr spannendes Trainerteam zusammen, wo auch einige von den ersten Damen mit dabei sind. Unter anderem auch Linnea Weidemann, die wohl zum Team stoßen wird im Coaching-Staff. Also das auch ziemlich cool. Im Süden spielen Platz 3. Da hat Ludwigsburg schon mit 3-1 geführt. Aber der VfL Bad Kreuznach, Chris, gewinnt am Ende 4-3.
Romantisch. VfL Bad Kreuznach. Wisst ihr, dass die mal Damen-Bundesliga gespielt haben?
Die sind gerade aus der zweiten Verbandsliga aufgestiegen. Jetzt.
Aus der zweiten Verbandsliga.
Das Finale hat dann der Mannheimer C mit 3-1 gegen den Münchner SC gewonnen. Also auch da herzlichen Glückwunsch an die Teams zur Qualifikation für die Deutsche. Ganz spannend ist übrigens auch, und da hole ich mal Tim wieder ins Boot, es wird eine sehr bekannte Schiedsrichterin geben bei der U18.
Es gibt tatsächlich Europameisterinnen, die auch an der Pfeife sehr gut sind, denn Ines Wanner, kürzlich haben wir sie noch bei uns in Berlin erleben dürfen, am Schläger, die wird jetzt auch bei der DM der U18 dabei sein und das als Nachwuchsschiedsrichterin.
Ja, krass. Das ist wirklich, also Chris, Wahnsinns-Doppelkarriere, ne? Also ich meine, du pfeifst ja nicht mal eben so eine U18-Endrunde weiblich.
Die Ines pfeift schon sehr lange und ist da im Jugendnachwuchsbereich. Hat auch mal, als ich noch in Österreich war, mal ein Länderspiel gepfiffen. Österreich gegen Deutschland. Ja, ich finde es ganz hervorragend, weil solche Personen natürlich ein Gespür für das Spiel haben und gerade mit Vorteilsregeln und so natürlich ganz anders umgehen können als Schiedsrichter, die nicht hoch gespielt haben. Ja, also insofern Hut ab, ja.
Da hake ich jetzt aber nochmal ein. Wie lange, glaubst du, Chris, kann sie das so durchziehen? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie mal A-Kader-Nationalmannschaft spielt, zu Olympia und sonst was fährt und gleichzeitig dann auch Bundesliga-Schiri ist.
Ja gut, aber Ines haben sie jetzt aufgrund ihrer sehr guten Hallenleistungen in die Hallendanas nominiert und sie hat auch die Europameisterschaft gespielt und viele Tore geschossen. Aber es ist ja jetzt erstmal nichts. Es wird eine Hallenweltmeisterschaft geben. wo ist auch noch gar nicht raus. Und die Frage ist, ob sie dann wieder nominiert wird. Ich glaube, sie hat keinen Feldkaderstatus oder irgendwas.
Wäre ja aber vielleicht auch was. Ich meine, mittlerweile sind wir angekommen, wo es zwei deutsche Meister gibt. Vielleicht kann ja Ines Wanner auch dann mal ein Final Four spielen und das zweite Halbfinale pfeifen.
Also genau. Oder ihr genau. eigenes Spiel.
Ja, ja oder ihr eigenes Spiel.
Im genau. Trikot mit dem Leibchen drüber. Ja.
Spielerschiri.
Jungs, Sarkasmus, was ist los mit euch? Seid ihr auf Krawall gebürstet?
Nein, nee. Eben. Nee, um Gottes Willen. Aber das sind ja Fragen, die man mal stellen kann.
Lass
mal
die Indies in Ruhe.
Generell, wo wir mal nicht sarkastisch sein wollen, wer richtig, richtig gut unterwegs war, das waren die Danas und die Honamas in Argentinien, Chris. Beide haben gegen Argentinien und Belgien jeweils zwei Spiele absolviert. Die deutsche Bilanz aus 8 Spielen, 5 Siege, eine Niederlage und 2 Niederlagen nach Penalty-Shootout. Da muss man echt sagen, also die Honamas holen 8 Punkte im Vergleich zu Belgien. Die holen 3, Großbritannien 4. Die haben auch 4 Spiele absolviert. Das ist schon richtig gut.
Jo, ist es. Man muss natürlich jetzt mal die Road to Paris sehen. Also wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, hat gesehen, dass in den belgischen Teams Leute, also Nachwuchsleute aufgetreten sind und einige Stars nicht dabei waren. Es geht jetzt auch um Steuerung und Periodisierung, dass da jetzt nicht alle bis Paris voll Gas geben. Wir hatten ja auch viele Junge dabei, ja, also gut auch aus Verletzungsgründen mitunter. Aber für mich, ja, es ist schön, dass man gewinnt und es ist gut fürs Selbstvertrauen, aber du kannst jetzt nicht sagen, oh ja, die Belgier, wir haben die Belgier geschlagen im Februar in Argentinien, hoho, jetzt wird alles toll in Paris, das kannst du natürlich knicken. Ja, das sind jetzt Spiele, die brauchst du, um wieder Kilometer auf die Uhr zu kriegen. Wenn wir jetzt gleich mal auf die Kommentare auch vom Herr Bundestrainer Männlich kommen, braucht man jetzt kein Prophet zu sein, dass der nicht so zufrieden war mitunter. Und insofern, ja, sollen spielen. Wir haben vorher drüber diskutiert, über einen Kollegen Matzko zum Beispiel, der eine super Hallen-Europameisterschaft gespielt hat, der jetzt mitgespielt hat, der Tore geschossen hat, der Shootouts geschossen hat. Guter Junge, wir haben drüber spekuliert, vielleicht springt er auf den Zug für Paris, nach dem, was er da abgeliefert hat, sieht das in meinen Augen ganz gut aus, aber wir hatten noch ein paar andere gute Jungs dabei.
Wir sind auch gefragt worden zu den Belgiern, ob der Fokus da woanders liegt. Vielen Dank erstmal für die Frage. Laut der Verbandswebsite haben die Belgier die meisten Spieler vom Quali-Turnier aus Belastungsgründen geschont und waren deshalb mit einer jungen Mannschaft da. Also wie gesagt, ne, 2-0 hat man sich da durchgesetzt und einmal 3-2, das waren dann doch relativ knapp. Am Ende. Gegen Argentinien gab es eine 3-1-Niederlage nach Shootout und eine 4-3-Niederlage nach Shootout. Also gegen Argentinien hat man sich ein bisschen schwerer getan und André Henning hat auch noch gesagt, unser Einstiegsniveau ist Kilometer weit entfernt von dem Mindestmaß eines Länderspiels.
Sag ich doch.
Zu viele vermeidbare Fehler, verstoppte Bälle und unnötige Ballverluste haben das gesamte erste Viertel geprägt. Das zu dem letzten Spiel gegen Argentinien. Chris, nichtsdestotrotz, vielleicht gut, dass man diese mahnenden Worte trifft, obwohl die Ergebnisse gar nicht so schlecht waren, dass man die Spannung hochhält. Da hatten wir ja auch letzte Folge drüber gesprochen. Viele sind da auf der vermeintlich sicheren Seite, was so einen Kaderplatz angeht, dass man trotzdem sagt, so, aber bitte nicht.
Ja, ja und nein. Also du fliegst darüber, man hat es ja im Social Media gesehen, ich war irgendwie 24 Stunden, paar und 30 Stunden unterwegs. Es ist eine völlig andere Zeitzone. Du hast gar nicht den nötigen Zeitraum, dich zu akklimatisieren und dann spielst du dann da und ach, das ist alles Sinn und Unsinn, nach Argentinien zu fliegen, um gegen Belgien zu spielen. CO2, Kohle, such dir was aus. Also, ja, meine Güte. Und also, was ich ja immer sage, du brauchst immer mal ein Kackspiel, dass dir wieder die Spur eingestellt wird. Ja, und was André da sagt, er ist ja sonst immer recht positiv, aber das war jetzt schon mal richtig ein auf die 12. Aber es ist auch gut. Mein Gott, wir haben Februar. Die müssen im Juli, August performen lassen.
Und du hast schon gesagt, die jungen Stürmer waren richtig gut. Masko, Helwig und auch Weigand und Hartkopf haben getroffen. Das war also wirklich ein Schritt nach vorne in der deutschen Offensive. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht, Chris.
Wir müssen Junge, wir haben gute Leute. Wir sind U21-Weltmeister. Und die junge belgische Mannschaft, die haben auch keine Blinden. Ja, da sind auch genug hinten dran. Ich freue mich auf die Olympiade und ich freue mich, was nach der Olympiade kommt. Danas und Honamas, weil dann werden die Karten neu gemischt.
Die Danas haben sich mit 3-0 im ersten Spiel gegen Belgien durchgesetzt. Gegen Argentinien gab es dann 1-3 aus deutscher Sicht. Gegen Belgien hat man dann wieder 3-1 gewonnen. Und das letzte Spiel gegen Argentinien mit 2-0 für sich entschieden. Und weil wir da ja auch neulich über die Ecken gesprochen haben, kritisiert. Und die Danas haben auf Instagram damals kommentiert, wir sind dran. Jetzt machen wir natürlich mal eine kurze Bestandsaufnahme. Erstes Spiel, eine Ecke, ein Tor. Zweites Spiel, 3 Ecken, ein Tor. Drittes Spiel, 7 Ecken, ein Tor. Viertes Spiel, 3 Ecken, 0 Tore. positiv, bis aufs letzte Spiel hat man immer ein Eckentor gemacht. Negativ, lass mich mal kurz überschlagen, 14 Ecken, 3 Tore, knapp über 20% ist jetzt noch nicht rekordverdächtig.
Aber ganz ehrlich, war jetzt irgendwie gefühlt 4 Wochen später als Indien und die haben es nicht gesehen, wir sollen in 4 Wochen die Ecken besser werden. Also tut mir mal einen Gefallen.
Aber sie sind
und
schon besser geworden von der Quote.
Ja, natürlich, um Gottes Willen. Lass die mal in Ruhe, die werden noch ein paar Ecken schießen bis zum Pfingstturnier in Paris.
Wir halten als Fazit fest, sie sind dran. Ja, da passiert was.
Ja, meine Güte. Also,
und über eine Dame möchten wir auch noch ein paar Worte verlieren. Das ist nämlich eine gute Bekannte von uns hier aus Berlin, Lena Michel. 100. Länderspiel in Argentinien absolviert. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Und nicht nur das, sie ist auch noch im Interviewformat bei Tim zu Gast. Und weiß schon, da werden wir eine Menge spannende Fragen und Antworten auch von Lena bekommen. Hört da auf alle Fälle gegen Ende der Woche dann auch nochmal rein. Und schaut euch auch mal die neueste Danas-Doku an. Hat der DRB auch auf Social Media gut beworben. Da könnt ihr da mal euch reinklicken. Und dann kommen wir noch so ein bisschen auf News zu sprechen. Und natürlich, lieber Chris, wir müssen über eine Neuigkeit sprechen, die uns beide doch so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Also mich zumindest. Timo Orus, der ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Mittelfeldstratege, der Mittelfeldackerer bei den Honamas, hat für mich total überraschend seine internationale Karriere beendet, weil er mittlerweile ein aufstrebendes Startup leitet und er kann die Doppelbelastung im Olympiajahr nicht mehr bewerkstelligen. Für Rot-Weiß Köln wird er weiterspielen. Er verzichtet auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen, Chris. Da sind wir wieder beim Thema Beruf, Karriere versus sportliche Karriere. Das ist schon eine Hammer-News und das tut den Honamas, glaube ich, richtig weh.
Ja, so ein Mann, den es ja heute nicht mehr an jeder Straßenecke gibt, vom der Job Description her zu verlieren, ist natürlich. Aber man muss ihn verstehen. Ich meine, er hat in Rio gespielt und Tokio gespielt. Rio unvergessen, wie er den Ball sich da im Mittelfeld holt. Und ich meine, dieser Mann ist eine unfassbare Maschine, wer ihn noch nie live erlebt hat. Und ist dann rechts über den Flügel, ich werde es nie vergessen, gegen Neuseeland und klatscht das Ding vors Tor und Flocke Fuchs sticht ihn rein quasi und wir gewinnen das Ding. Und es wäre nichts gewesen mit Medaille. Unvergessen, Timo Orus und feiner Kerl, hat da in Köln diese Athletenvereinigung gegründet und pflegt da ein unheimliches Netzwerk. Also geiler Typ, seine Diabeteserkrankung, Medizinstudent, seine Schwester Celine jetzt auch zweites Staatsexamen gemacht und Medizinerin. Also wirklich Hut ab, Hut ab. Ein lustiger Türke hat geschrieben, er soll jetzt Pause machen und in 4 Jahren für die türkische Nationalmannschaft spielen. Also wie Günther Beilert oder Gonzalo. Hut ab, Timo Orus. Hut ab.
Und er ist ja auch wirklich ein Vorbild für Menschen auf und neben dem Platz. Absolut. Mit seiner Diabeteserkrankung, die er ja auch öffentlich gemacht hat und dann auch darüber gesprochen hat, auch über diesen Weg mit dieser Erkrankung Leistungssportler zu werden. Also jemand, der auf und neben dem Platz immer wieder beeindruckt, dem man wirklich auch Bewunderung entgegenbringen kann. Er wird fehlen und er wird in Paris, denke ich, auch fehlen. Es wird eine Aufgabe für die Mannschaft sein, diese Lücke zu schließen. Sowohl sportlich, glaube ich, als auch menschlich oder als Typ einfach dann auch in der Kabine. Wird spannend zu sehen sein, wie das weitergeht. Aber lieber Timur, wir wünschen dir an der Stelle alles, alles Gute für deine weitere Zukunft, sowohl mit Rot-Weiß Köln als auch mit dem aufstrebenden Startup. Sind wir mal gespannt. Vielleicht auch Timo Orus einer für unser Interview. Format. Ansonsten, Chris, niederländischer Hallenmeister bei den Herren wurde HC Rotterdam. Warum ist das wichtig?
Ich glaube, ich weiß warum.
Na, dann hauen wir raus.
Wegen der Personalie Robin Rösch.
Richtig, denn der deutsche Top-Trainer wechselt aus den Niederlanden und kommt nicht nur zurück nach Deutschland, nein, er kommt zurück nach Berlin beim TC Blau-Weiß Berlin. Chris, das ist eine Personalie, die finde ich super spannend und könnte auch vielleicht nochmal so ein gewisser Fingerzeig sein, wo die Blau-Weiß-Herren und generell Blau-Weiß als Verein sich hinentwickeln wollen.
Ja, sicherlich. Also ich fand es jetzt auch überraschend und sicherlich krasser Transfer, ja. Und jetzt werden die Karten bei euch in Berlin wieder neu gemischt, hm? Zumindest mittelfristig. Also es wird ja erstmal ein bisschen dauern, bis da was passiert, bekanntlich. Aber ja, interessante Verpflichtung.
Ja, aber das ging ja so ein bisschen, versuch's mit dem nötigen Respekt zu sagen, ein bisschen bergab bei Blau-Weiß in den letzten Jahren, gerade nach diesem unfassbaren Jahrgang, den man hatte in der Jugend, wo noch ein gewisser Paul Dösch bei Blau-Weiß spielte oder dann auch Fedor Bock, Adrian Nehmann-Richter und Co.
Du meinst, HC Rosenegg spielt höher als TC Blau-Weiß Berlin zum Beispiel?
Noch nicht. Na, wer weiß, wie es kommt. Wer weiß, wie Nein. es nächstes Jahr in der Halle weitergeht.
Was?
Ja, aber das wird spannend zu sehen sein, inwiefern da vielleicht so eine neue Generation Dösch und Co. bei Blau-Weiß herangezüchtet wird von Robin Rösch. Auf alle Fälle cool. Auf alle Fälle cool, dass er wieder mit dabei ist, auch in Deutschland. Und wer weiß, vielleicht ja auch Blau-Weiß wieder ein Kandidat für die erste Bundesliga fällt. Mal gucken. Könnte spannend werden.
Let him, er weiß, was er macht.
So, Chris, und du musst auch was naschen. Was machst du denn da? Erklär mal.
Mozartkugel, eine legale Droge von mir seit vielen Jahren. Ich habe immer, als ich in Österreich noch war, habe ich immer von meiner lieben Teammanagerin Susi Mozarttaler bekommen zum Spiel, damit ich nicht so tick. Ja, ich war in Wien. Ich hab meine Wiener besucht und habe die Michi-Körper-Festspiele parallel dazu beäugt.
Das Michi-Körper-Festival, ja.
Naja, es war nicht nur das Michi-Körper-Festival. Es ging damit los, dass sie Arminen, einen sogenannten Arminen-Dome gebaut haben. Arminen Wien, einer der Protagonisten der letzten Jahre, was das Clubhockey betrifft, Herren wie Damen. Und haben auf zwei Tennisplätzen eine tolle Halle gebaut. Natürlich auch, haben wir schon mal angesprochen, supported von der Stadt Wien, vom Staat Österreich, wegen der vielen, auch Michi Körper sei Dank, Hallenweltmeistertitel und so weiter, haben dafür Geld bekommen, Töpfe bereitgestellt worden, haben eine tolle Halle dahin gebaut und als Einweihung haben sie im Prinzip die Hallen, ich nenne sie jetzt mal Champions League Herren bekommen und ja. Es war ein krasses Turnier mit krassen Mannschaften und sensationellem Hockeysport. Natürlich waren meine Kroaten wieder dabei mit meinem Lieblings-27er Ante Fuis.
Hast du dein Trikot von Mladost ihm bekommen?
Ich habe eins geschenkt bekommen. Wie ich jetzt auch weiß, spricht er auch Deutsch. Aber schön, dass ich erst mal in Englisch mit ihm unterhalten habe. Also er ist ein geiler Typ, sehr, sehr zurückhaltend, Physiotherapeut von Beruf. Hat wieder ein unfassbares Turnier gespielt, ist aber von Mustafa Kasim als bester Spieler des Turniers knapp geschlagen worden. Der auch spektakuläre Tore da geschossen hat.
Und ja, den kennen wir noch aus Gladbach, ja.
Ja, ja. Und mit seiner Mannschaft im Endspiel, dem HDRC, einen bitterbösen Fight. Da stand es mittlerweile mal 4-1 für die Holländer. Und dann hat der Körper gemeint, er müsste nochmal. Also Michi Körper, Hut ab. Die hatten danach eine Verabschiedung mit Video und allem Zip und Zap und nochmal alle Facts da an die Wand geworfen. Der Typ ist einfach unglaublich, unglaublich.
Ja. Ja, er hat ja seine Nationalmannschaftskarriere beendet, wurde nochmal Topscorer beim Indoor Club Cup, hat 5 Finaltore gemacht und den entscheidenden Penalty, 273 Spiele für Österreich, über 300 Tore, das sagt schon eine Menge aus, aber er wird uns ja noch ein bisschen erhalten bleiben. Chris, und wir müssen nochmal kurz zurück zum Mladost, da haben ja tatsächlich auch noch ein paar Herren mitgespielt, die wir auch noch kennen, vor allem als Berliner, Joni Gomoy und Marian Klink und dann noch Christopher Zeck, den kennt man noch aus Düsseldorf. Joni Gomoy und Marian Klink bei Mladost, auch ganz wilde Geschichte.
Ja, ja, die hatten das, glaube ich, das Jahr vorher schon mal. Und sie haben sich jetzt endlich belohnt und haben die Bronzemedaille geholt als größten Erfolg fürs kroatische Hockey.
Ja,
auch mehr als verdient, ja. Denken, Leute, Löwen, Europameisterschaft, die sind abgestiegen. Aber die haben jedes Top-Team an Rande der Niederlage gebracht und haben feines Hockey gespielt, ja. Deswegen war das jetzt mal ausgleichend, ja. Also, Wien, großartig. Ich konnte mich mit Mozartkugeln wieder eindecken. War ein schönes Turnier.
Es gab natürlich das ganze Äquivalent auch noch bei den Damen in Alanya in der Türkei. Da war der Düsseldorfer HC mit dabei für Deutschland. Und im Finale ging es dann für die Düsseldorferin gegen die Gastgeber Gaziantep Poliskücü oder Poliskücü. Ich bitte alle türkischen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, meine nicht vorhandenen türkischen Kenntnisse zu entschuldigen. Am Ende gab es ein klares 11-3 für die DRC da am Halbzeitstand 7-0. Mabel Brands 25 Tore bei dem Euro Hockey Indoor Club Cup. Unfassbar, unfassbar. Ist trotzdem nicht Best Player geworden.
Nee, die Sportsfreundin aus der Ukraine ist Best Playerin geworden. Und auch Glückwunsch nach Wettingen. Die Florina Steffen ist beste Torhüterin geworden. Hut ab.
Best Player ist Anastasia Shishishina geworden vom MSC Sumchanka. Auch hier ukrainischen Freundinnen und Freunde, meine Ukrainischkenntnisse bitte entschuldigen. Düsseldorf am Ende, ja, 2016, 2020 war man schon zweimal mit dabei, da hat man zweimal den Titel gewonnen. Diesmal hat man dann den Hattrick perfekt gemacht und man muss dazu sagen, es gab auch schöne Bilder mit einem Bierchen und Aperol Spritz am Strand dann in der Türkei.
Ja, zu Recht. Nochmal, türkischen Damen kommen ins Finale. Könnt ihr euch erinnern, was ich vor der Europameisterschaft in Berlin gesagt habe? Türkische Damen, Wahnsinn, sind zwar dann abgestiegen, aber diese Mannschaft ist, glaube ich, mindestens 50% der Nationalmannschaft und die schaffen es immerhin dort ins Finale. Also Respekt, türkisches Damenhockey. Und auch die Türken in Wien haben auch wirklich für Achtungserfolge gesorgt und sind safe drin geblieben, die Männer. Also auch da, das scheint sich zu etablieren.
Und jetzt schauen wir nach der ganzen Champions League-Hymne, die wir so im Hintergrund gehört haben, gerade leise bei unserem Gespräch, wieder auf die zweite Liga Damen. Da gab es im Norden am Sonntag das Alles-oder-nichts-Aufstiegsspiel, Chris. Vor dem Spiel TG Heimfeld und Polo punktgleich. Die TG Heimfeld hatte das bessere Torverhältnis, verliert aber mit 2-4 gegen Polo. Lucy Hiepen mit einem Hattrick für Polo. Ist das nun gut oder schlecht, Chris, dass die vier großen Vereine der Herrenteams nur noch bei den Damen der ersten Liga spielen?
Ach, ich finde das gut. Also das bringt da auf jeden Fall wieder ein bisschen Bewegung rein. Und meine Güte, die Herren haben ihren Weg gemacht und haben jetzt ihren Status. Warum soll das nicht die Frauen machen? Und die Frauen haben jetzt lang zweite Liga gespielt von Polo. So im Mittelfeld. Also ich finde das gut.
Im Osten, das ist jetzt wieder was für den Romantiker, der mir hier gerade gegenüber sitzt am Computer in Frankfurt, hat es nämlich Osternienburg durchgebracht. 2 Siege am Wochenende. Der Berliner Sportclub ist nicht mehr rangekommen. Und damit steigt Osternienburg auf. Das ist doch was für dein romantisches Herz.
Und
was gerade Mozartkugeln ist.
Und Mozartkugeln. Und wer ist Coach? Chris Dolge, Sohn von Andi Dolge. Großartig. Also auch wieder hier schließt sich wieder ein Kreis. Ja, Oburg, fantastisch. Romantisch, jetzt habt ihr da Spaß mit denen in eurer Ostgruppe. Ja.
Gibt es noch eine Auswärtsfahrt mehr nach Leipzig und nach Osternienburg dann für die Berliner Teams?
Und in Oburg in der Halle, Freunde, zieht euch warm an. Das war schon immer kein Spaß. Das ist mal Heimvorteil, ja. Ja. Und jetzt noch hier, jetzt noch das Tragic-Spiel. Ja, Stecher-Tor, 3 Sekunden vor Schluss, konnte man lesen, Schwarz-Weiß-Köln.
Ja. Ja, bei Schwarz-Weiß-Köln mit 2 Siegen alles klar gemacht. Leverkusen ist nicht mehr vorbeigekommen. Dabei hat Schwarz-Weiß-Köln in der 56. Minute den Ausgleich in Essen kassiert und wäre dann nicht aufgestiegen. In Leverkusen war das Ganze schon zu Ende gegangen. Aber Köln hat es dann geschafft, und du hast es schon gesagt, wirklich mit auf der allerletzten Rille durch Luisa Schmidt noch mit dem Tor zum 3-4 Endstand den Aufstieg und Durchmarsch aus der Regionalliga in die erste Bundesliga Damen perfekt zu machen. Wahnsinn. Und wie bitter für Leverkusen.
Tja, so ist es. Geht immer bis zum Schluss. Bei Schwarz-Weiß konnte man auch lesen, dass dort auch in der Mannschaft Jugendspielerinnen spielen und jetzt damit aufsteigen. Also sowas finde ich immer ganz großartig. Jetzt haben wir noch Regio-Entscheidungen.
Genau, ganz großartig finde ich persönlich auch, dass der Steglitzer TK in Merane gewonnen hat und damit den Aufstieg aus der Regionalliga Ost in die zweite Bundesliga geschafft hat. Ebenfalls geschafft hat das THC Bergisch Gladbach im Westen einen Spieltag vor Schluss. Und was ich persönlich auch sehr romantisch finde, es gibt Reisen an die Förde. Kieler HTC hat das Aufstiegsspiel beim Club zur Fahr. Gut, da leidet mein kleines Bremer Herz ein bisschen, sich durchgesetzt und steigt als Dritter auf. Ja, das ist ja dieses ganze zweite Mannschaften-Gedöns-Thema.
Alles schöne Traditionsclubs, wunderbar. Ja. Kieler HTC.
Machen wir weiter doch mit Traditionsclubs. RTHC Leverkusen hat ja schon letztes Wochenende den Aufstieg perfekt gemacht. Aber da konnten wir noch gar nicht drüber sprechen, Chris. Das ist doch auch schön, die Leverkusener Herren, zweite Liga.
Ja, Wahnsinn. Nach so vielen Jahren sind die mal wieder oben. Auch großartig, ja.
Und wenn wir schon beim Thema Auswärtsfahrten im Norden und im Osten waren, ATSV Güstrow ist im Osten durch. Da hat Rea von Camisso verloren am vorigen Wochenende. Güstrow hat das Ganze dann mit einem Sieg gegen Jena klargemacht.
Auch hier Glückwünsche.
Ja.
Real von Camisso war wahrscheinlich auswärts, wahrscheinlich geschwächt, weil wahrscheinlich Advokatenball am Abend vorher war und keiner spielen konnte.
Da konnte
Spaß, Leute, Spaß. Real von Camisso, geiler Laden.
Zweite Liga Herren, im Westen steigt der Gladbacher HTC auf. Gladbach jetzt dann Feld und Halle Erstligist.
Da bin ich mal gespannt, was danach kommt, spätestens im August.
Und wir hatten schon gesagt, Clipper THC, das ist ja nicht so verkehrt gelaufen bislang, also über alles, was wir bisher bei Clipper hatten. Und wir hatten ja schon gesagt, die sind aufgestiegen in die erste Liga. 19-8, Chris, gegen Sachsenwald.
Enges Spiel.
Ja, ganz eng. Leon und Luis Bernstein als Brüderpaar mit je 6 Toren. Und dann spielt da auch noch so ein gewisser Tino Teschke mit. Also, ich sag mal so.
Schon mal gehört.
Die sind nicht so verkehrt. Die Bernsteins, die sollte man sich vielleicht mal echt mal auf den Zettel schreiben als Scout von anderen Erstligisten. Luis Bernstein 40 Saisontore, Leon Bernstein 26. Hm. 66 Tore als Brüderpaar.
Die
und das in der zweiten Bundesliga Nord. Das ist wirklich nicht so verkehrt.
Ne? Die wissen, ja, vor die Kiste steht. Ja.
Im Osten.
Leipzig, ja.
Genau. ATV Leipzig am Samstag aufgestiegen. Also jetzt ATV Leipzig bei Damen und Herren in der ersten Bundesliga Ost mit von der Partie.
Leipzig auch gewachsene Mannschaft, da seit vielen Jahren zusammen, konnte man im Social Media sehen. Also auch wirklich Glückwunsch.
Und weil ihr euch das alle verdient habt und weil ihr unfassbar tolle Leistung gebracht habt in der ganzen Heimsaison, möchten wir dem Ganzen auch nochmal gerecht werden. Und deshalb verlese ich hochoffiziell nochmal und gratulieren wir allen Aufsteigern und Aufsteigerinnen zunächst aus der Regionalliga in die zweite Liga. Dem Steglitzer TK, dem THC Bergisch Gladbach, dem Kieler HTC, TuS Obermenzing, HTC Würzburg, Hannover 78, ATSV Güstrow und dem RTHC Leverkusen. Herzlichen Glückwunsch, starke Leistung und aus der zweiten Liga in die erste Liga gehen hoch der HC Ludwigsburg, der Osternienburger HC, Schwarz-Weiß Köln, der Hamburger Polo Club, der Clipper THC, Stuttgarter Kickers, ATV Leipzig und der Gladbacher HTC. Also wir freuen uns darauf, euch in der Hockey-Bundesliga zu sehen, zweite und erste Liga in der neuen Hallensaison. Chris, das wird auch ein Fest werden.
Ich freue mich jetzt schon. Der alte Klassiker. Im Januar habe ich die Schnauze voll vom Hallenhockey und im August vom Feld.
Aber wir starten jetzt schon top motiviert dann rein.
Jetzt habe ich ja Bock auf Feld.
Ja, sehr gut. Das ist auch schon mal die halbe Miete. Nichtsdestotrotz, nächste Woche werden wir uns melden mit einer Sonderfolge. Das hatte ich ja schon auf Social Media mal so angeteasert. Ich weiß nicht, Chris, wollen wir schon sagen, worum es gehen wird oder wollen wir das noch ein bisschen für uns behalten?
Ich verrate euch jetzt mal was, liebe Podcast-Gemeinde. Der Sören ist ja im wirklichen Leben Psychologe. Und deswegen liegt es nahe, dass wir mal eine Sondersendung machen über
das ganze Thema Mental Health, psychische Gesundheit und Belastungsfaktoren auch im Thema Leistungssport. Chris, du bist da ja auch, da bist du wirklich Experte, bist da ja auch unter anderem an der Trainerakademie ja auch als Referent mit dabei. Da freue ich mich drauf, da werden wir so ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen mal zusammenwerfen und auch nochmal uns so ein bisschen anschauen, worum es geht. Wir hatten das ganze Thema ja auch im Interview mit Joshua Nyakwu und Naji bei Tim, der ja auch über seine Anpassungsstörung gesprochen hat. Das haben wir so ein bisschen für uns auch als Aufhänger genommen, weil ich glaube, wir geben da ein ganz gutes Duo für ab, das Ganze dann nächste Woche.
Wir bemühen uns wie immer.
Und das soll es an der Stelle gewesen sein. Wir werden natürlich dann später nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir werden die weiblichen deutschen Meisterschaften aber nicht unter den Tisch fallen lassen, in keiner Welt. Das war es aber erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und Freude wie immer mit dabei. Mir bleibt nichts weiter zu sagen als danke, Chris. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss und ciao aus Berlin und allen Teams bei den Mädels. Viel Erfolg am Wochenende.
Ja, und auch aus Frankfurt. Liebe Grüße und viel Spaß beim Hören. Ciao.